Hallo liebe Freunde und willkommen bei der scifinews.de Video Review. Jens Daniel ist wieder am Start und jetzt gleich sprechen wir über die 7. Episode der 4. Staffel von Star Trek Strange New Worlds mit dem Titel Like Chronitons Through the Hourglass. Ein bisschen sperriger Titel,
jawohl.
Ähnlich wie Kerns Mutter. Ja, und ihr erfahrt, warum ich finde, dass diese Episode bei weitem nicht die schlechteste der Staffel ist. Und, ganz wichtig, natürlich gibt es auch die Auflösung unseres famosen Gewinnspiels zum Märchen, die Geschichte vom kurzen Mann. Dazu haben uns ganz viele tolle Zuschriften erreicht. Und wer diese großartige Staffelbox hier gewinnt, ja, ich halte sie in die Kamera, das verraten wir euch am Ende der Sendung. Daniel, mein Freund, du bist wieder da. Das freut uns alle. Was hast du heute vor?
Ich bin zurückgekehrt aus Südamerika. Schön, dass ihr auf meiner Reise auch so zahlreich mit dabei wart und auf das Video geklickt habt. Und wir sprechen heute über diese 7. Episode. Und das Absurdeste, Jens, das Absurdeste an dieser Episode ist, dass diese überzogene Version einer Star Trek Daily Soap gar nicht so weit weg ist von einer normalen Star Trek Strange New Worlds Episode. Das ist das, was mich so ein bisschen am meisten überrascht hat. Aber dennoch, okay. auch ich kann vorwegschieben, liebe Brüderinnen und Brüder da draußen. Auch mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Und all das kriegt ihr natürlich nach unserem patentierten Intro. Bis gleich.
And now. The coming of shadows. This is the Sci-Fi News Video Review with your hosts, Daniel and Jens.
Seid gegrüßt, liebe Brüderinnen und Brüder, zu dieser Daily Soap. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, gutes Star Trek, schlechtes Star Trek. Das war deine Thumbnail-Idee, Jens.
Ja,
und die werfen wir direkt mal hier raus. Wir haben ja schon so viele Genre-Parodien erlebt in dieser Staffel. Wir hatten Horror, wir hatten Film Noir, wir hatten Jurassic Park und noch so das eine oder andere. Jetzt haben wir plötzlich für mich tatsächlich eine überraschend gut funktionierende Genreparodie. Zum allerersten Mal kosmischer Gedankenverlust, Telenovela-Zooms, dramatische Pausen. Strange New Worlds macht diesmal wirklich eine Seifenoper, eine amerikanische Daily Soap und trifft exakt das Genre. So, das fand ich richtig gut. Und da wollen wir euch natürlich unsere patentierte Dia-Show nicht vorenthalten, die jetzt die letzten Wochen gefehlt hat, weil wir, wie gesagt, unterwegs waren für euch. Und es geht natürlich los mit einer Rückblende. Ja, die trägt jetzt, finde ich, nicht ganz so viel zur Episode bei. Ich persönlich habe ja mit diesen Genre-Ausflügen inzwischen eher so schlechte Erfahrungen gemacht, Jens. Aber hier funktioniert diese Parodie für mich deutlich besser, weil die Folge sehr genau weiß, was sie veralbert. Ging es dir da auch so oder fandest du das ein bisschen daneben?
Nee, also man muss vielleicht trennen, also hier das Handwerkliche. Also wenn ich eine Daily Soap irgendwie so ein bisschen parodieren möchte oder Star Trek halt in Form einer Daily Soap präsentieren möchte mit diesen ganzen überzeichneten stilistischen Mitteln, dann muss man sagen, ist das handwerklich natürlich hervorragend gelungen. Und zwar auf für mich verschiedenen Ebenen. Einmal natürlich also vom Dramaturgischen her, ja, also wie man diese Figuren überzeichnet. Schauspielerisch muss ich auch sagen, war ich begeistert davon, wie das Ensemble das offensichtlich angenommen hat. Vielleicht ist da ja auch nach dem Ende von Strange New World auch noch eine Folgekarriere drin. Vielleicht auch irgendwie in einer türkischen oder arabischen Telenovela. Da sind die auch sehr beliebt. Und
nicht nur mal einen Kebabspieß heißt die dann.
Genau, genau. Und natürlich auch so vom Filmischen, ja, also von der Inszenierung, Weichzeichner etc. Und wenn wir bei Inszenierung sind, wir haben ja im Unterschied zu diesen anderen, ich nenne es jetzt einfach mal Parodien oder Hommage, wie auch immer, ist ja hier von vornherein klar, weil Trelane, also der Q von Wish bestellt, ja, die vierte Wand so ein bisschen durchbricht und mit dem Zuschauer spricht und sagt, ja, es ist hier halt eine Telenovela. Ne? Das ist so für mich der Unterschied auch zu den bisherigen Parodien.
Und mein Lieber, ich war jetzt in Südamerika, in Ecuador. Wir müssen schon ein bisschen konkreter werden. Es ist keine beliebige Telenovela, sondern ziemlich genau, ziemlich präzise ist es eine amerikanische Seifenoper.
Ja? Stimmt, das ist ja ein Unterschied. Stimmt.
Ja, das ist eine Daytime-Soap. Das ist ein Daytime-Soap und es ist und auch der Episodentitel ist ja direkt ein Wortspiel mit Days of Our Lives und da machen sie aus Like Sands Through the Hourglass eben Chronitons und dann passt das wieder und auch die Therapeutin, die man aus dieser amerikanischen Soap kennt, ist jetzt Teil der Star Trek Cast. Also für amerikanische Zuschauerinnen und Zuschauer, die sonst natürlich den ganzen Tag arbeitslos sind und diese Daily Soap gucken können, ist das natürlich ein sehr willkommener Throwback zu ihrer Lieblingsserie. Du als jemand, der immer nur Berlin Tag und Nacht geguckt hast, die Handlungen konnten dich aber schon jetzt abholen. Also ich meine sowas wie Notfalloperation, Koma.
Naja gut, also wir haben ja zum einen diese Geschichte vielleicht nochmal mit Trelane, wenn wir das als Handlungsbogen auch vielleicht so ein bisschen hernehmen, muss ich sagen, dass diese Figur mich einfach überhaupt gar nicht interessiert. Also ich finde, dass auch diese ganze Q-Geschichte irgendwie ein Stück weit auserzählt ist, spätestens nach PK-Staffel Staffel 2. Okay, dass er jetzt irgendwie da seine Obrigkeiten beweisen muss, dass er auch irgendwas Cooles kann und dass das als auch eine Art Prüfung inszeniert wird, hat mich gar nicht gecatcht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Konntest du diesem Grundszenario, dieser Prämisse irgendwas abgewinnen?
Naja, also dieses vierte Wand durchbrechen, das hat man ja in diversen Fernsehserien, auch Comedy-Serien schon letztendlich durchexzessiert. Jetzt finde ich das aber schon ein bisschen stärker als nur die vierte Wand durchbrechen, weil Trelane kontrolliert ja quasi direkt die Fernsehsendung. Er fordert von Pike, er soll sich jetzt an das Skript halten. Er kommentiert die Dramaturgie, er ruft die Kameras auf in seinem Control Room, er schickt die Leute auch oder die Zuschauer da draußen in die Werbepause. Hier sehen wir es gerade in seinem Control Room. Er kann sogar die Credits quasi starten, fordert einen Kamerawechsel und so weiter. Das fand ich schon so ein bisschen reizvoller. Ich bin allerdings bei dir, Trelane als Q, er ist ja inzwischen tatsächlich zum Q geworden. Also man hat das ja nachträglich, was weiß ich, bei Twitter oder so irgendwo bestätigt. er ist ein Q.
Terry hat's bestätigt.
Ja, genau. Warum, also dich stört jetzt die Figur und du hast auch recht, ich finde, sie ist auserzählt. Q als Figur ist auserzählt und ich bin auch kein großer Fan von diesem Q. Trotzdem klappt das hier in der Episode für mich ein bisschen besser, wie, glaube ich, für dich. Weil Pike sich dagegen wehrt. Wenn jetzt alle Figuren quasi über diesen Witz lachen würden, dann wäre eben das sofort wieder dieses ganz selbstgefällige Augenzwinkern, das wir bei Strange New Worlds öfter schon gesehen haben. Und somit stört er mich jetzt gar nicht so sehr. Er hatte auch bei Weitem nicht diese Prominenz wie in seiner letzten Episode, wo er mir richtig, richtig auf den Keks ging. Naja, und ob er nun Q ist oder nicht, vermutlich, das ist ja letztendlich gerade bei dieser Episode auch total egal. Ich habe mich so ein bisschen an die Time Lords erinnert gefühlt. Diese Oberlehrerin, die da seine Dissertation bewertet, die hat so eine rote Uniform an. Die hat mich ziemlich an diese Time Lords aus dem Doctor Who Reboot erinnert.
Mich denkst hat du das Absicht? Gut? Ja, weiß ich gar nicht. Ich meine, unsere liebe Freundin und Lieblings-Crewmitglied Pelia, die macht ja dauernd so Anspielungen Richtung Doktor. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Mich hat dieser Hut irgendwie immer daran erinnert, was Geinen irgendwie so an Kopfbedeckung getragen hat im Szenen vorne tatsächlich. Also
fliegenden Teller da.
Genau, aber gut, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, da steckt gar nichts dahinter am Ende. Ich meine, diese ganze Geschichte mit Trelane, das geht natürlich dann auch über in diese Seifenoper-Dramatik. Und wenn wir jetzt noch mal schauen auf das, was inhaltlich ja passiert, also vielleicht zunächst einmal Benga und auch Chapel und Spock und Laan.
Ich würde gerne noch eine Ebene unten drunter anfangen.
Ja,
also
gerne.
Was ist denn die Konzeption dieser Episode und wofür brauchen wir Trelane eigentlich? Ja. Er selbst erklärt ja quasi so sein Reagenzglas, seine Versuchsanordnung. Wenn du da die ganze Zeit mit durch das All reist, Weltraumabenteuer, dann hast du als Mensch ja einfach zu wenig Zeit, um an deinen inneren Konflikten zu arbeiten. Und genau deswegen konstruiert er ja Situationen, in denen sie dazu gezwungen werden. Und das für mich ist für mich dann von der Konstruktion her schon auch wieder ein Mehrwert, weil so hat man zumindest durch diese Soap-Parodie, wie soll ich sagen, eine gewisse Funktion erfahren. Das ist nicht nur einfach Parodie der Parodiewillens, nein, diese Klischees, die sind so wie Brechstangen, die eben auch Pike zum Schluss dazu zwingen und ihn aufbrechen. Und Trelane zwingt ja quasi jeden in eine möglichst absurde künstliche Situation, bis er aus jedem versucht, so irgend sowas Reales herauszukitzeln.
Ja, okay. Ich finde nur, stellt sich mir immer die Frage, ja, warum? Weil wir haben ja jetzt in Star Trek The Next Generation auch mit Q, gespielt vom hervorragenden John Delancey, ja, eine Figur erstmals etabliert, oder von mir aus war es auch Trelane in TOS, ist ja auch egal. Da konnte ich aber, also da hat man verstanden, warum Q auftaucht, weil er natürlich einen Narren an der Menschheit gefressen hat. Ja, die Menschheit steht vor Gericht, sie muss sich beweisen und gerade seine Obsession, möchte ich es mal nennen, mit Picard, hat ihn ja immer wieder an Bord der Enterprise zurückgebracht. Und ich muss auch sagen, ich finde nicht alle Q-Episoden in TNG gut.
Ja. Ich wollte gerade sagen, je weiter dieses Konzept auch verwendet wurde, desto weiter ist man ja auch von der ursprünglichen Idee da abgerückt.
Genau. Und ich muss auch sagen, ich bin ja ein großer DS9-Fan, aber eine der schlechtesten DS9-Episoden ist tatsächlich die, in der Q auftaucht. Also ich bin da nicht immer ein Fan von gewesen. Es gibt natürlich ganz hervorragende Episoden mit Q. Aber da konnte man verstehen, ja, warum passiert das jetzt irgendwie oder warum ist er wieder da? Das habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Also das wird einfach so, wird auch nicht erklärt. Ne?
Da hast du vollkommen recht. Also in der Charaktermotivation von Trelane selbst hat die Episode eine große Schwäche. Man nutzt ihn einfach als Vehikel, um aus den anderen Figuren etwas Reales, eine echte Emotion herauszukitzeln. Und du hast jetzt gerade Spock und M'Benga angesprochen. Spock ist ja ohnmächtig, er braucht dringend ein Living Heart Transplant, weil das ja klar ist. Ja, es geht nur mit einem lebenden, echten Herzen von einem lebendigen Spender.
Ja, es ist wirklich so. Und da muss ich auch sagen, da finde ich diese Episode tatsächlich subtil, so ein bisschen witziger oder vielleicht auch gar nicht so subtil, wie zum Beispiel die Episoden, die eigentlich witzig sein sollten, bei Strange New Worlds, weil dieses Drama von Benga und er dreht sich mit dem Rücken zur Kamera und sieht dann so, oh Gott, ich bin so krank. Das kennt man ja eigentlich aus jeder Daily Soap. Oh, Dr. Gerner hat wieder Krebs oder so, keine Ahnung. Also das ist schon okay, muss ich sagen.
Der Pizzabote hat keine Artischocken mehr.
Ja, da habe ich tatsächlich auch ein paar Mal schmunzeln müssen. Also das war schon gut gemacht.
Und das ist ja auch, also das ist ja auch das Schöne daran, also diese Space Madness, die er sich dann selber diagnostiziert, funktioniert ja dann im Verlauf der Episode tatsächlich viel besser, als der Begriff am Anfang auch vermuten lässt, weil er beim Benga tatsächlich etwas drunter hervorkommt. Er fühlt sich von Starfleet irgendwie entfremdet, entfernt und driftet so vor sich hin, so beschreibt er das. Und das schafft die Episode tatsächlich ganz, ganz gut, diese völlige Absurdität dieser Soap-Opera mit echtem Gefühl darunter zu kombinieren. Und das, finde ich, ist ein ziemlich cleverer Mechanismus. Man nimmt da diese vollkommen absurden Krankheiten, um damit aber auch so reale Unsicherheiten der Figuren zu entlarven und so ein bisschen Character-Building zu betreiben.
Genau. Und man hat natürlich hier auch den charmanten Vorteil, da wir ja irgendwie in einer Daily Soap sind, kann es ja nicht absurd genug werden. La'an befreit natürlich irgendwie Cyborg aus irgendeinem Hochsicherheitstrakt. Ja, das kennt man ja. Also das ist ja genau so. Und er sieht dann natürlich auch genauso aus wie Spock, weil er ist der verruchte Zwilling. Ja, und dann kommt es natürlich da auch zum Wortgefecht. Genau, und ein Wortgefecht. Und der eine hintergeht den anderen. Also in einer immer schlechter werdenden Manier. Das zahlt natürlich alles auf dieses Daily Soap-Ding ein. Und das ist das, was wir am Anfang auch gesagt haben. Das ist handwerklich dann auch, wenn ich das machen wollte, ist das okay. Ne? Das ist okay, aber ich muss auch an dieser Stelle schon mal sagen, man muss sich trotzdem immer wieder fragen, okay, aber warum machen wir das? Nur weil es handwerklich okay ist und gut inszeniert ist, muss es ja nicht unbedingt Sinn ergeben. Ich glaube, die Episode hätte vielleicht sogar einen Tacken besser gewirkt oder mehr gewirkt, wenn wir vielleicht 9 normale Episoden hätten und das der einzige Ausreißer gewesen wäre.
Ja, also man, ich hab das so, ich habe ja nach der letzten Episode dann auch mental ja auch abgeschaltet gehabt, wie sonst auch immer.
Das hast du doch seit 20 Jahren.
Richtig. Ich habe halt auch Space Madness. Ich brauche ein Living Gott, Heart Transplant, Gott. Mein Lieber. Aber, nee, Entschuldigung, nicht Heart, sondern Brain brauche ich.
Mhm. Und nicht Hair.
Ja, natürlich, genau. die Episoden davor war halt so schlecht, dass das jetzt quasi schon richtig frisch und angenehm wirkte, ja. Dann haben wir auch noch Uhura als falsche Tochter für Pike, ja. Uhura erzählt ja Pike quasi die komplette Soap-Biografie, adoptiert unbekannte leibliche Eltern, das einzige Erbstück, ein Rezeptbuch. Natürlich hat dann auch nicht Björn Sülter die Rezepte geschrieben, sondern eben Pike. Und also fantastisch. Dass ausgerechnet Uhura plötzlich Pikes Tochter ist, allein schon aufgrund der, ich sag mal, Farbunterschiede, ist wunderbar bescheuert. Ja. Und natürlich gibt es da irgendwie keinen medizinischen Datensatz als Beweis, sondern nein, es ist das Rezeptbuch. Omas beste Eintöpfe, jetzt aber eben von Captain Pike geschrieben. Mehr Soap kriegst du einfach heutzutage nicht mehr.
Und, schön mit Entchen.
Ja, klar. Und Pike wehrt sich ja auch richtig, ne? Er weiß ja, er kennt ja Uhuras Akte und er weiß, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und dann nimmt die Episode aber an der Stelle eben so einen ganz interessanten Verlauf, weil er sagt dir dann ja auch noch, glaub, was du willst mit deinem dummen Rezeptbuch, aber ganz egal wie, ich bin für dich da. Und dann passiert eben ganz was Interessantes, diese falsche Vater-Tochter-Geschichte bringt dann Uhura dazu, über ihre Angst zu sprechen. Wenn sie jetzt als Mentorin versagen sollte, sie hat ja, diese junge Vulkanierin da unter sich, also jetzt auf der Brücke, und dann hast du also quasi diese falsche Biografie, die wirklich, also ich habe gelacht, produziert dann trotzdem plötzlich ein echtes Gespräch.
Und das stimmt.
Ja, das ist selten für Star Trek Strange New Worlds. Und das wiederum ist ja dann auch genau Trelanes These in seiner Schularbeit.
Ja, wobei wir da natürlich auch wieder, du hast das jetzt wunderbar eingeleitet, Uhura als Tochter, der sie sich zu erkennen gibt gegenüber Pike, ja, was ja auch in einem zufälligen DNA-Test, das ist ja auch so Daily Soap-mäßig, genau, wir haben festgestellt, du bist die Tochter von dem und dem, sehr gut. Und dann wird es ja ein Stück weit, wie du richtig beschrieben hast, ernster. Ja? Wir haben diese Gespräche zwischen Uhura und Pike. Und dann passiert ja etwas, mein lieber Daniel. Wir werden mit einer Figur konfrontiert aus Pikes Vergangenheit, aus seiner nicht allzu fernen Vergangenheit tatsächlich, nämlich aus der letzten Episode der dritten Staffel. Es ist seine Tochter Juliette, die er sich ja in diesem eher zweiten Leben, ja, so nenne ich es mal, dass er ja dann quasi nur in seiner Vorstellung oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, vorgekommen ist. Und das schlägt dir dann so die Brücke zur Ernsthaftigkeit, weil ich hatte schon das Gefühl, was ist denn das jetzt für ein Twist? In dem ersten Dialog zwischen Pike und Juliette klang diese Episode auf einmal ganz anders. Und wir erleben auf einmal, zack, hier einen Pike mit echten Gefühlen tatsächlich, auch schauspielerisch einwandfrei. Und man nimmt ihn in dieser kurzen Szene ab, dass er Juliette tatsächlich in seiner Erinnerung als echte, wahre Tochter in Erinnerung hat. Und man nimmt ihm auch ab, dass er um sie trauert. Und das war ein Twist für mich, den ich so nicht erwartet habe tatsächlich.
Ich habe den auch nicht erwartet. Und dass man dann so bewusst Tempo und Ton plötzlich dieser Episode nochmal ändert, dass man aus Uhura dann wirklich Juliette macht, ist einerseits natürlich ein echter Continuity-Punkt, wie du eben gerade ausgeführt hast, Pikes und Batels Tochter aus diesem alternativen Leben. Da hat er ja alles erlebt. Die Ehe, die Tochter, das Erwachsenwerden und natürlich dann auch den Tod von seiner Frau. Und da schlägt die Episode so auch ein bisschen die Brücke zu Das zweite Leben, The Inner Light aus TNG, eine meiner Lieblingsepisoden, haben wir ja auch schon im Goldstandard besprochen.
Jo.
Und da landet diese Folge bei einem unglaublich starken Motiv, das ja auch prinzipiell gesagt, also das hat ja objektiv nicht stattgefunden, aber es kann trotzdem biografische Realität besitzen. Er hat die Tochter nie wirklich bekommen, aber er erinnert sich an sie und er weiß, dass er sie großgezogen hat. Und genau deshalb kann man natürlich auch um jemanden trauern, der streng genommen vielleicht nie existiert hat. Und ich hab in dem Review zu The Inner Light gesagt, also das Schlimmste ist dieses Trauern ohne Anerkennung. Und das wird hier auch wieder aufgegriffen. Und deswegen funktioniert auch diese Szene mit Juliette so viel besser als der Rest. Weil er sagt ja Juliette, dass er sich wünscht, dieses Leben wäre wirklich real gewesen. Ja. Und seine größte Angst ist nicht einmal nur der Verlust, den er da hinnehmen musste, sondern dass er dann auch die Erinnerung daran verliert. Weil im Gegensatz zu Picard hat er ja nicht mal die Flöte. Und Juliette sagt ja nur noch, ja, Details verschwimmen, Gefühle bleiben. Und das ist da dann auch der erste Moment in dieser vierten Staffel, wo Star Trek Strange New Worlds überhaupt angefangen hat, ernst zu werden, wo man aufgehört hat, so billig vor sich hinzuspielen. Ausgerechnet nach 35 Minuten A Daily Soap, Klamauk, kriegt es die Serie plötzlich hin, eine ernsthafte Frage zu stellen. Wie trauerst du um ein Leben, an das du dich erinnerst, obwohl es nie stattgefunden hat?
Ja.
Und so, und dann macht das alles plötzlich Sinn, ja? Die falsche Tochter Uhura, diese Soap-Requisiten, das Rezeptbuch, das alles nur als Trigger, und das ist dann auch wieder handwerklich schon sehr sauber gebaut. Und Pike muss dann auch nicht akzeptieren, dass Juliet irgendwie real wäre oder existiert haben könnte. Er muss einfach nur akzeptieren, dass der Verlust real ist. Und dann ist die Episode einfach zu Ende. Kein Saufgelage, kein dummer Gag. Nein, Klappe, schwarz, aus. Und das ist für mich wirklich der stärkste Punkt, dass man es schafft, 35 Minuten lockere Unterhaltung zu machen und dann ganz plötzlich mit einer sehr guten schauspielerischen Leistung diesen Hebel umlegt und dann ein Ende inszeniert, das ich so gar nicht erwartet hätte.
Bin ich teilweise nur bei dir ein Stück weit anderer Meinung, also der emotionale Catch hat bei mir auch funktioniert, das habe ich ja eben auch schon gesagt, gerade bei diesem Vater-Tochter-Ding, also bei dieser Szene mit Juliette. Trotzdem muss man auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Das Drehbuch, das bedient sich hier ja auch wieder so eine Art Trick, oder ist man schreibfaul? Ich weiß es nicht, weil woher kommt jetzt Juliette? Wir erfahren es nicht. Und Trelane sagt ja selber, oh Moment mal, das habe ich ja gar nicht geplant. Wo kommt die denn her? Und das ist für mich ziemlich faul, weil wir erfahren überhaupt gar nichts darüber. Es ist einfach da, es ist passiert. Es ist einfach eine neue Szene, okay. Die ist emotional, aber wir erfahren nichts darüber. Es hat mich ein Stück weit gestört, muss ich ehrlich sagen. Und ein Satz, den du eben als sehr positiv empfunden hast, das ist für mich wieder so Schwurbelei. Eine Schwurbelei, die ich jetzt schon ein paar Mal in dieser Staffel irgendwie erlebt habe. Und zwar diese Geschichte, nur weil es nicht passiert ist, ist es nicht real. Was ist denn das für ein Satz? Also da muss ich sagen, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist emotional gut. Und ich finde auch besonders diese letzte Szene mit Counselor, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die hat mich auch wieder emotional gecatcht. Wenn ich es nicht hinterfrage, weil das toll gespielt war, weil ich Pike diese Trauer, ich glaube, das war eine der stärksten Szenen von Pike überhaupt in der ganzen fucking Serie.
Also ja, definitiv.
Also rein emotional, wie er das glaubwürdig gespielt hat, er weint, die Kamera zoomt raus, Tür zu, Ende. Das muss ich sagen, klasse. Aber dennoch habe ich da auch schon ein, zwei Punkte, wo ich sage, und am Ende des Tages muss man sich fragen, hat man dieses Szenario extra gewählt, damit man diesen doch sehr markanten Twist etwa hat und genau das so jetzt darstellen kann, genau diesen harten Kontrast zwischen Daily Soap und Real Life zum Beispiel? Ist das der Sinn dieser Episode gewesen? Weil alles andere, was passiert ist, Spock war nicht irgendwie gefährdet, sondern das haben sich alle eingebildet. Genauso wie ganz viel anderes nur fiktiv war. Nur die Geschichte mit Pike, die bleibt. Und wenn man das vorhatte, was ich denen jetzt mal einfach unterstelle, ist das von der Idee her gut. Dennoch frage ich mich halt, ey, warum gibt ihr uns nicht so eine emotionale Episode mit 50 Minuten Pike? Warum macht ihr das 8 Minuten lang, aber davor nicht? Und deswegen komme ich kurz zu meinem Fazit, Daniel. Ich finde die Episode handwerklich gut gemacht. Wenn man eine Soap-Opera imitieren wollte im Star Trek-Gewand, hat man das sensationell gut geschafft. Filmisch, dramaturgisch, Sound, Inszenierung, alles tipptopp. Der emotionale Teil mit Pike, wunderbar. Trotzdem steht für mich über allem die Frage, warum? Warum macht man das? Und dann diese Figur Trelane, die mir persönlich halt gar nichts gibt. Und deswegen bin ich hier neutral, positiv wie negativ und gebe 2,5 von 5 Punkten für diese Episode.
2,5 von 5 Punkten, Jens, von dir. Ich habe hier 2 bei dir eingetragen. Ich ergänze das mal kurz. So,
siehst du? Gerne.
Ah, ja, in Sachen Wertung bin ich tatsächlich noch sehr stark hin und her gerissen. Ja, es ist einerseits, also du fragst, warum macht man das? Sie haben sich ja offenbar für die 4. Staffel zum Konzept gesetzt. Sie machen einfach noch sehr viel mehr Genre-Parodien, weil eine normale Serie ist zu langweilig.
Okay, die Antwort ist, weil wir es können. Okay.
Ja, genau. Also, Ich sehe jetzt auch nicht wirklich den zwingenden Grund darin, dass man eine Star Trek-Episode im Stil einer Daily Soap macht. Sie haben es gemacht und ich fand es unterhaltsam. Ich habe mich, also es ist mal auch die kürzeste Episode, glaube ich, von Strange New Worlds. Und du hast jetzt vorhin dieses Thema Glückskeks-Philosophie angesprochen. Mhm. Ja, kann man vielleicht so interpretieren. Allerdings könnte man das ja auch auf The Inner Light so ein bisschen anwenden. Es war nicht real, aber die Gefühle sind real. Und darum geht's ja im weitesten Sinne. Was für mich da die Szene auch ein bisschen rettet, ist die konkrete Konsequenz, die Pike da erlebt. Er erinnert sich halt nun mal daran. Er erinnert sich an die Kindheit, er erinnert sich an die Hochzeit. So, für ihn ist das nicht irgendwas Abstraktes, sondern Realität, Erinnerung. Und deswegen ist auch der Verlust real. So. Ganz einfach. Also man sagt ja in der Erziehung von Kindern, dann kriegt man immer den Ratschlag, also du kannst dich in die Emotionen von einem Kind ja nicht reinversetzen. Das ist ja irgendwie ein Jahr alt, 2 Jahre alt.
Wieso? Du doch schon. Du bist doch auf dem gleichen geistigen Niveau, oder?
Ja. Die wichtigste Aufgabe des Elternteils ist sich, also einfach damit zu arrangieren, dass das Kind nun mal in dem Augenblick so fühlt und das für voll zu nehmen. Und das würde ich auch gern so ein bisschen da anwenden können und sagen, ja, ganz egal, wie es entstanden ist, es ist halt echt für ihn. Und die Konsequenz, die er daraus hat, die er mit in die Realität nimmt, die ist seine Trauer. Und die wird hervorragend rübergebracht. Und ich bin wertungsseitig auch bei 2,5 von 5. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich vielleicht auf die 3 hochgehe. Kann mich aber aufgrund des seichten Ausgangsmaterials da irgendwie nicht zu mehr Punkten durchringen. Ein großer Teil der Laufzeit, der lebt ja ganz bewusst von Klischees. Und auch wenn sie diesmal tatsächlich gut getroffen sind, es bleiben eben Klischees. Das ist gut kopiert, das ist gut in der Überspitzung auch vorgetragen. Aber diese emotionale Substanz findet die Episode halt wirklich erst in den letzten 5 Minuten. Und dementsprechend bleibt es halt auch bei 2,5 von 5 Punkten für diese wirklich unterhaltsame, angenehme, lockere Episode Strange New Worlds.
Ja, klasse. Und liebe Leute, was ihr von dieser Episode haltet, das könnt ihr uns natürlich immer mitteilen in unseren Kommentaren. Da sind wir schon ganz gespannt darauf, was ihr zu dieser Episode zu sagen habt. Folgt uns auch gerne, lasst ein Abo da und schaut auch regelmäßig auf sci-fi-news.de für die neuesten News.
Ja, klar.
Ja, rund
um und hier neu jetzt übrigens bald auch Kanalmitgliedschaft. Da könnt ihr hier Mitglied werden, viel Geld bezahlen und ihr kriegt nichts im Gegenzug. Nichts.
Ach so, ja. Das ist ein gutes Konzept. Ey, das wollen wir doch machen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Kanalmitgliedschaft, es gibt gar nichts, aber ihr könnt zahlen. Und lasst uns so absurd hohe Summen nehmen. Irgendwie so Rang Fähnrich fängt irgendwie ab 500 Euro an oder so.
Na komm, das ist doch wie beim guten alten Heroin. Da muss man leicht einsteigen. Und
Uiuiui. Ich glaube, wir kommen vielleicht
besser. Habe ich erwähnt, dass ich in Südamerika war?
Ja.
Ja, also Fähnrich.
Da wird der Medienhafen zum Medienhafen, ne? Oder wie ist das?
Ja, also wir werden, machen wir Fähnrich.
Machen wir?
Lieutenant, Commander.
Lieutenant.
Kapitän natürlich. Kapitän ist wichtig.
Kapitän.
Und natürlich noch den Admiral Bergfrühling.
Ja, und ganz oben Armus.
Ja, dann könnt ihr demnächst auf der Wand des Hasses eure Namen.
Genau, die Wand des Hasses, genau, super.
Mit so einem Meißel schlagen wir den rein.
Ja.
So, nee, das ist eine Top-Idee.
Das macht Wülter.
Ja.
Kommen wir dahin zum Gewinnspiel. Denn,
ja,
wie ihr
unbedingt.
Alle wisst, es gab vor rund 2 Wochen ein ganz tolles Märchen auf unserem Kanal. Die Geschichte vom kurzen Mann. Und ich habe euch dazu eine kleine Frage gestellt. Denn wie viele fiktive Charaktere habe ich da eingebaut, die ich so ein bisschen anders benannt habe? Und ich zähle mal kurz auf. Es waren Alex Kurtzman, es waren J.J. Abrams, es war Michael Bay, was viele nicht erraten haben. Michael Bay. Le Port, der Hafen, Bay, Michael Bay. Ja.
Ach, da bin ich selber auch nicht drauf gekommen. Das war das Einzige, was ich, glaube ich, nicht wusste.
Ja,
okay.
Ja. Gene Roddenberry natürlich. Und Chronist Lamy war natürlich Brian Fuller. Ja, Füller, Lamy, klar. Eugene Roddenberry, das ist klar, die beiden großartigen Recken. Wer könnte das anders sein als Daniel und Jens von SciFiNews.de? Akiva Goldsman, natürlich Michelle Paradise, haben tatsächlich viele auch nicht erraten. Aaron Beyer als Herr Beyer und natürlich unsere fantastischen Freunde Björn Sülter und René vom Budisco.
Ja. Grüße.
Ganz klasse, Grüße gehen raus. Und es hat niemand komplett erraten, aber es gab 2. Die waren ganz nah dran. Die waren gleich auf, ja, die hatten nur einen kleinen Fehler drin. Und deswegen habe ich hier so eine kleine so einen Lostopf vorbereitet, Daniel.
Ist das deine Nachtschale oder was ist das?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Da, wenn ich nachts auch mal brechen muss. Und ich ziehe jetzt einfach den Gewinner.
Warum? Warum? Du beschwerst dich vorhin gerade noch über seichten Klamauk. Und jetzt, naja.
Ich lebe das Konzept. Ich lebe das Konzept der Serie. Was soll ich machen? Also, ich ziehe den Gewinner.
Ich guck mal gleich in dein Rezeptbuch rein, das du mir geschrieben hast.
So, und gewonnen hat der Michael. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja Mensch, wie viele Michael gab es denn? Ihr werdet es erfahren, oder du wirst es erfahren, lieber Michael, denn ich schreibe dir eine E-Mail. Und mich hat das unheimlich gefreut, wie viele Leute mitgemacht haben. Vielen Dank dafür nochmal. Und du hast gewonnen.
Du hast jetzt aber das, du weißt schon, dass du das jetzt außerhalb der Kamera gezogen hast. Was sagt denn da der Primarch aus dem Primark dazu?
Er wird mich holen, vermutlich. Ja. Lieber Michael, du hast gewonnen die gesamte Serie. Alle 5 Staffeln, waren glaube ich 5. Gott. Star Trek Lower Decks auf Blu-ray und ich schreibe dich an und dann teilst du mir all deine persönlichen Daten plus IBAN mit und dann wird abgebucht und dann schicke ich.
Also, klasse, Michael, herzlichen Glückwunsch.
Vielleicht nennt man ihn auch Michael. Ja, wenn wir schon im Daily Soap-Modus
sind. Das ist aber jetzt nicht der Brennschinken, ne?
Nee, das war wer anders.
Ja, gut. Ich wollte ja nur noch mal sicher gehen. Du weißt ja, es ist eine Fälschung.
Gut.
Bis nächste Woche. Also.
Haut rein.
Ciao. Warte, Explosion zum Ende.
Jetzt aber wirklich. Bis nächste Woche.
Raus, hey.